Okay, liebe Freunde, fangen wir an. Alle einen wunderschönen Abend und heute befassen wir uns mit dem Westminster-Bekenntnis. Wir sind angelangt bei Kapitel 12. Doch lasst uns erst mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich im Namen Jesu. Und wir danken dich, dass wir freimütig als Kinder zu dir, unserem Vater, kommen dürfen. Ja, wir danken dir, dass du uns in Christus mit dir versöhnt hast. Du gibst uns alle Freiheiten und Privilegien von Söhnen und Töchtern Gottes. Und wir beten, dass du uns bei der Betrachtung dieser wunderbaren Verheißungen auch segnest. Bitte, Vater, hilf uns, om es klaar te verstehen en daarvan te profiteren. Zo beten we in Jezu namen. Amen. Mijn lieben, kapitel 12 is wel das kürzeste kapitel des bekentnisses. Vielleicht habt ihr gedacht, wow, das ist so mit einer Viertelstunde hier zo'n gesehen. Wir haben noch ein weiteres Abendprogramma. Pas mal auf. Es ist das kürzeste und es ist auch schon historisch sehr interessant. Und warum sage ich, es ist historisch interessant? Weil es das einzige Kapitel zum Thema Adoption ist in einem christlichen Bekenntnis. Ich habe studiert, recherchiert, nirgendwo habe ich das so gefunden. Ich habe hier zum Beispiel, auch wenn es um die reformierte Bekenntnisse geht, ich habe hier ein wunderbares Buch mit dem Titel Reformed Confessions, also reformierte bekentenissen. En dan is in alle bekannte reformierte bekentenisschriften in een harmonie, auf wunderbare wijze, zusammengeführt. En dan alle bekannte themen über Gott und die Menschen und unsere Erlösung, sie sind alle da. En das, was die verschiedenen bekentenisschriften darüber berichten, wird übersichtlich Seite an Seite in Kolonnen dargestellt. Aber mit Ausnahme des Westminster-Bekenntnisses hat keines ein Kapitel über Adoption. Auf die Gründe dafür kann ich jetzt nicht eingehen. Dazu möchte ich ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen recherchieren. Erstens möchte ich einfach nur die Punkte unterstreichen, die hier im 12. Kapitel zu dieser Lehre gemacht werden. Diese auch aus pastoraler Sicht, so meine ich, höchst wichtige Lehre. Was die Westminster hier tun, ist im Wesentlichen, dass sie die Vorteile auflisten, die Vorteile unserer Aufnahme in die Familie Gottes. Und ich vermute, ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich vermute, dass es die Auseinandersetzung mit der Lehre der Rechtfertigung war, die sie dazu veranlasst, um ein eigenes Kapitel zu schreiben über das Thema Adoption. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über die Rechtfertigung. Da haben sie auch sehr viel und sehr lange über diskutiert. Aber dann ist natürlich die Frage, was wirkt das alles aus? Dass Gott uns um Christi willen rechtfertigt. Ist das alles nur eine juridische Sache? Und nou ja, das ist dann so. Genau diese Frage hat sie dazu veranlasst, auch einige Zeilen zu schreiben über das Thema Adoption. Denn sie hätten das Gefühl, wenn wir das christliche Leben nur unter dem Gesichtspunkt der Rechtfertigung betrachten, wie das sich, sag mal, abgespielt hat zwischen Gott und Mensch, wie werden sündige Menschen versöhnt mit Gott, dann besteht die Gefahr, dass man logische Folgerungen zieht, die in Wirklichkeit nicht der Schrift entsprechen. Damit ist auch das Gottesbild, das wir haben, gemeint. Da läuft etwas schief in der Erfahrung unserer Geliebten, Schwestern und Brüder. Und darin hatten sie recht. Wenn man die Beziehung zwischen dem Gläubigen und dem Herrn ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Rechtfertigung betrachtet, dann gibt es Fragen, die man auf einmal nicht mehr beantworten kann. Und da gibt es in der Bibel auch eine unglaubliche Freude, die man nicht beleben kann. Und deshalb bauen sie hier einfach weit, weiter auf den Prinzip, das die schon in Kapitel 11 verkündet haben. Vielleicht sollen wir das noch einmal lesen. Damit sind wir geendet letzte Mal. Kapitel 11, Abschnitt 5. Gott fährt damit fort, die Sünden derer zu vergeben, die gerechtfertigt sind. So fängt das an. Das ist Rechtfertigung. Gott, der Richter, spricht frei. Er vergibt dir. Du bekommst einen neuen Status. Und dann? Obwohl sie niemals aus dem Stand der Rechtfertigung fallen werden, können sie dennoch unter Gottes väterliches Missfallen geraten und das Licht seines Angesichts nicht mehr über sich haben, bis sie sich demütigen, ihre Sünden bekennen, um Vergebung bitten und ihren Glauben und ihre Buße erneuern. Aha, jetzt ist Gott der Vater. Der Richter, der spricht frei, der Vater, der prüft. Und ich freue mich eigentlich, dass die Westminsterin in ihrer Theologie wirklich multiperspektivisch waren. Gott ist nicht nur der Richter, er ist auch der himmlische Vater. Das ist vermutlich der Grund für diesen wichtigen Abschnitt über Adoption. Also, das kürzeste Kapitel, nur ein Abschnitt, Kapitel 12. Ich lese mal. Gott verbürgt sich für all jene, die gerechtfertigt sind, sie in und für seinen einzigen Sohn Jesus Christus zu Teilhabern der Gnade der Option zu machen, durch die sie als Kinder Gottes aufgenommen werden und die Freiheiten und Vorrechte genießen, seinen Namen auf sie gelegt bekommen, den Geist der Sohnschaft empfangen und mit Zuversicht Zugang zum Thron der Gnade erhalten. Sie werden ermächtigt, Abba, Vater zu rufen, genießen sein Erbarmen, seinen Schutz, seine Fürsorge und seine Züchtigung als die eines Vaters. Sie werden niemals weggestoßen, sondern sind versiegelt auf den Tag der Erlösung und erben die Verheißungen als Erben des ewigen Heils. Die erste Zeile: für alle, die gerechtfertigt sind, verbürgt sich Gott, schwieriges Wort, verbürgen. Wenn man das abends um 6:15 sagt, Gott verbürgt. Gott verbürgt sich. Übrigens, im Englischen Original auch schwierig. Gott vouchsafet. Das Wort haben wir gestern während der Krönung von König Charles in die alte klassische Formulieren auch mehrmals gehört. Gott vouchsafet. Gut. Für alle, die gerechtfertigt sind, verbürgt sich Gott, um sie in und für seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der Gnade der Adoption teilhaftig zu machen. Was ist das? Was ist die Gnade der Adoption? Erstens, wir werden in die Zahl der Kinder Gottes aufgenommen und genießen sowohl die Freiheiten als auch die Vorrechte, die damit verbunden sind, Kinder Gottes zu zijn. Dat is das eerste Privileg. Und dieses wichtige erste Privileg wird dann in eine ganze Reihe von Unterabteilungen von Privilegien unterteilt. Schau mal. Wir bekommen seinen Namen auf uns gelegt. Das bedeutet, was sie später am Ende ein bisschen konkreter beschreiben werden, so etwas wie, er erkennt uns als zu ihm gehörig. Er erkennt uns an als zu ihm gehörig. Wir gehören bij een ander. Ich bekomme seine Namen auf mir gelegt. Ich kann auch sagen, ich trage den Familiennamen. Ich bin einfach Gottes Kind. Dabei, zweite Zeile, dabei empfangen sie den Geist der Sohnschaft. Leider wird es nicht näher erklärt. Aber wenn man davon ausgeht, die Theologen in Westminster haben das Neue Testament verstanden, dann ist der Geist der Adoption nicht zu verstehen als der Geist, der adoptiert. Das ist hier nicht gemeint. Man muss nicht sagen, der Geist hat, ach, also der Heilige Geist hat uns adoptiert. Denn das Adoptieren wird in der ersten Zeile Gott zugeschrieben. Und da ist deutlich von Gott dem Vater die Rede. Nochmal, Gott verbürgt sich in und für seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Also Gott ist hier, Gott der Vater. Logisch ist unmöglich auch, dass es sich dabei um Gott im Allgemeinen oder um eine andere Person als den Vater handelt. So haben sie es gemeint. Es ist der Vater, der uns der Gnade, der Kindschaft teilhaftig macht. Und schau mal, in den Belegstellen wird hier verwiesen nach Römer 8, Vers 15. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Ich komme darauf später noch zurück. Aber sage jetzt gleich, wenn wir es auf Römer 8 beziehen, müssen wir aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Geist der Adoption so verstehen, es ist Gottes Geist, der in uns die Erkenntnis bringt, dass wir Gottes Kinder sind. Er wirkt das bei uns, in ons, unserem Herz und auch in unserem Kopf. Alles was folgt, baut darauf af. Also wir tragen den Namen Gottes und werden als seine von ihm unterstützt. Wir stehen unter seine Verantwortung, könnte man sagen. Und wir empfangen den Geist der Adoption, der uns versichert, dass wir Kinder Gottes sind. Jawohl, interessant, haben sie dabei geschrieben, jawohl, auch wenn wir weiterhin Sünder bleiben. Auch wenn wir bleiben sündigen. Und mit Zuversicht erhalten wir Zugang zum Thron der Gnade und werden wir ermächtigt, Abba, Vater zu rufen. Das sind so die Vorrechte, die wir als Empfänger des Geistes der Adoption ausüben. Und interessant, damit korresponderen dann Handlungen Gottes, auf die wir uns verlassen können. Zitat, wir genießen sein Erbarmen. Das erkennen wir, oder? Welke psalm? Der Vater, die sich erbarmt über seine Kinder. Psalm 103. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und weiter, wir werden von ihm beschützt und versorgt und ja, auch von ihm gezüchtigt, wie von einem Vater. Züchtigung ist allerdings nicht zu verwechseln mit verstoßen werden. Das steht hier auch. Wie geht's weiter? Wir sind versiegeld auf den Tag der Erlösung und wir erben die Verheißungen Gottes. Sind wir Kinder Gottes? Kind? Dann logischerweise auch Erben des ewigen Heils. Also, ein schönes Gleichgewicht zwischen väterlicher Züchtigung und familiärer Sicherheit. Gezüchtigt, aber niemals verstoßen. Denn als Erben Gottes und Miterben Christi, erben wir die Verheißungen, die der Vater seinem ewigen Sohn gegeben hat. Schau mal, hat nur 10 Minuten gedauert. Fertig. Wenn es keine Fragen weiter gibt, wie versprochen, noch ein bisschen mehr über diesen Satz. Dabei empfangen sie den Geist der Sohnschaft. Leider, habe ich gesagt, leider wird das nicht näher erklärt. Aber weil es so wichtig ist für unserem Leben mit Gott als Vater, daarom darüber noch etwas mehr. Was haben wir gesagt? Gottes Rechtfertigung durch den Glauben gibt uns einen neuen Status. Das ist schön, aber brauchen wir nicht etwas mehr als einen neuen Status? Wir brauchen mehr als eine rechtliche Transaktion, die stattfindet. Wir brauchen eine Beziehung. Meine Lieben, denkt einen Moment über Kinder nach, die ihr vielleicht kennt, die adoptiert wurden. Vielleicht aus China oder Brasilien oder Afrika. Mit dem Flugzeug flogen der neue Vater und die Mutter die Kinder nach Österreich. Und jetzt haben sie einen neuen Status. Ein neues Zuhause. Das ist schön. Vielleicht hätten sie Armut, vielleicht hätten sie Hunger, vielleicht war es daar Missbrauch, vielleicht war es sehr viel Schlechtes da. Und jetzt sind sie im freien Österreich. Und jetzt gibt es zu essen, zu trinken, ein Haus, Wärme. Aber. Diese neue Beziehung braucht Zeit. Oder? Vor allem, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, dauert es, bis sie das Gefühl auch haben, ihre Kinder zu sein. Ich erinnere mir ein Missionsehepaar, wirklich ganz liebevolle Leute, die ein kleines Mädchen adoptiert hatten. Und dieses wunderbare Paar kümmerte sich rührend um das Mädel. Aber sie schienen es nie dazu bringen zu können, sie, sag mal, instinktiv Papa und Mama zu nennen. Aber erzählt er, eines Tages erschien sie mit ihrem Schuh, einem kleinen Schuh in der Hand, an seinem Schreibtisch. Und sie sprach die magischen Worte: Papa, mein Schnürsenkel ist kaputt. Oh Mann. In diesem Moment hätte er für sein Mädchen ein ganzes Schuhgeschäft gekauft. Oder? Die Realität war zwar da, aber der Instinkt und das Gefühl, die waren nicht da. Und das ist jetzt das Wunderbare am Evangelium. Der Vater nimmt uns nicht nur in seine Familie auf und gibt uns einen neuen Status, sondern er sendet seinen Heiligen Geist in unserem Herzen, um uns ein neues Gefühl dafür zu geben, wer er ist und damit auch, wer wir sind in seinem Augen. Jawohl. Und genau das ist es, was der Apostel Paulus in Römer 8 sagt, dass wir nicht nur einen neuen Status erhalten haben, sondern auch den Geist der Sohnschaft, und durch ihn rufen wir Abba, Vater. Jetzt natürlich eine Frage. Kennt ihr alle diese Fragen? Kennt ihr diese Freude? Papa, Vater. Wir kennen natürlich alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Erinnerst du, was er sich auf dem Heimweg ständig probt, was er seinem Vater sagen will? Immer wieder. Und er fängt auch damit an, wenn er die Begegnung hat mit Vater. Aber er meint am besten, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich bitte einem deiner Tagelöhner gleich. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und sag mal ehrlich, ist das nicht genau die innere Einstellung mancher Christen, auch wenn sie wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückgekehrt sind, wieder daheim sind, daheim. Aber in ihren Herzen hegen sie oft den heimlichen Verdacht, ich bin nicht wert, Gottes Kind zu sein. Aber vielleicht kann ich mich als einer seiner Arbeiter durchschlagen. Was steckt dahinter doch? Ist es nicht unsere Unfähigkeit, um zu glauben, dass unsere ganze Erlösung ausschließlich von Gottes Gnade und Liebe abhängig ist? Sola gratia. Mensch, wir können überhaupt nichts beisteuern, um sie zu verdienen. Es dauert meist recht lange, bis uns die Bedeutung davon bewusst wird. Wir sind Kinder, jawohl, das sagen wir auch, bin ein Kind Gottes. Aber wir stehen immer wieder in der Gefahr, uns die Haltung von Tagelöhnern anzueignen. Und wenn der Teufel keine andere Möglichkeit hat, unsere Freude in Christus zu trüben, dann wird er immer versuchen, in uns zu schaffen, was Paulus einen Geist der Knechtschaft nannte. Spuren dieser Knechtschaft finden wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, als die Schlange zu Eva kam und zu ihr sagte: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Also, was wollte er Adam en Eva aandauten? Folgendes. Versteht ihr überhaupt, was das für ein Gott ist, der euch hierher gebracht hat? Er will nicht wirklich das Beste für euch. Sonst würde er euch nicht überall einschränken. Er hat euch zu Sklaven gemacht, die sich um deinen Garten kümmern sollen. Aber pass auf, er will euch nicht erlauben, dass ihr euch daran erfreut. War das wirklich so? Mensch, ihr hattet die Freiheit, jeden Baum im Garten zu genießen, außer einem einzigen. Gott hat sie als seine Kinder in den Garten gebracht. Der Garten gehörte ihm, Paradies. Dennoch fielen sie auf den Trick Satans herein und glaubten, sie wären Sklaven, keine Kinder. Het is een unglaubliche Tragik, dass sie dann genau zu dem wurden, wofür sie sich zu Unrecht gehalten hatten. Und wir als Kinder Gottes werden mit genau derselben Versuchung konfrontiert. Und das, meine Lieben, ist der Grund, warum wir diesen Geist der Kindschaft brauchen. Warum es er dabei handelt? Naja, wir haben es schon aus dem Bekenntnis gehört, aber ich möchte es am liebsten einmal lesen, direkt auf Gottes Wort. Darf ich die bitten, mit mir zu lesen, Römer 8, ab Vers 15. Also der Brief an die Römer, Kapitel 8, die Verse 15 bis 17. Waarom geht es bei diesem Geist der Kindschaft? Ik lees het diesmal aus der Gute Nachricht Bibel. En spüre mal den Unterschied. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Abba, Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Es ist interessant, viele Übersetzungen geben das griechische Wort huotesia in diesem Textabschnitt mit Sohnschaft oder Kindschaft wieder, auch unsere Lutherbibel. Aber damit wird das, was Paulus eigentlich sagt, ein bisschen verschwommen wiedergegeben. Das Wort, das Paulus hier verwendet, bedeutet genau genommen als Sohn oder als Kind eingesetzt zu sein. Genau das Wort für Kindschaft durch Adoption. Ich mache dich, mein Kind. Ich adoptiere dich. Ich setze dich als Kind ein. Für Paulus steht also der Geist der Kindschaft in Verbindung mit unserer Adoption. Aber was oder wer ist nun dieser Geist der Adoption? Meint Paulus unseren menschlichen Geist? Oder? Wir haben einen Geist von, was sagen wir auch mal, einen Geist von Freude, einen Geist von Pessimismus, einen Geist von Kindschaft. So etwas, einen menschlichen Geist? Nein, nein, nein. In der vorhergehenden Verse hat er immer wieder, der Paulus, immer wieder auf den Heiligen Geist verwiesen. Und darüber hinaus gibt es auch noch die Parallelstelle in Galater 4, wo dieser Geist der Geist Gottes Sohnes ist. Der Geist Gottes Sohnes ist, der Geist des Sohnes. Was denkst du, warum ist das wichtig? Ich sage es euch. Das bedeutet, wenn wir den Geist der Kindschaft empfangen, dann haben wir genau diesem Geist, diesem Heiligen Geist in unserem Leben, der auch schon im Leben Gottes Sohnes war. Diesem Geist, der ihn unterstützte, der Jesus bestätigte und es ihm auch ermöglichte, zu sagen, Abba, lieber Vater, noch in Gethsemane, wie wir in Karfreitag zusammen hier gehört haben. Abba, lieber Vater, alles ist dir möglich. Neem bitte diesen Kelch von mir. Dieser Geist haben wir auch. Ich habe hier ein wunderbares Buch. Wir hätten das hier. Ich habe es mitgenommen aus der Kirche. Kennt ihr das Buch? Ganz sicher, van Sinclair Ferguson. Interessante Titel. Ganz sicher, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ein ganzes Buch darüber, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und er sagt dann, wenn es stimmt, dass Gott uns in seine Familie aufgenommen hat, dann vergewissert uns der Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Das ist der Geist der Kindschaft. Und meine Liebe, wie herrlich. Dann ermöglicht er uns, unser Leben in der Freude über diesen wunderbaren Segen zu führen. Daarom natuurlijk ganz sicher in de titel. En Paulus, de apostel, macht es noch ein bisschen deutlicher durch einen Gegensatz. Er sagt, wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, nicht einer Sklavengeist. Nicht diese Sklaverei der Angst. Was denkst du? Was meinst du? Worin liegt die Bedeutung dieses Gegensatzes? Lasst uns mal die parallele stellen lezen in Galater 4. Die wird uns helfen zu verstehen was Paulus meint. De brief aan die Galater. Kapitel 4, die verse 1-7. Wer darf ich fragen, hier zu kommen und das vorzulesen? Wer möchte das machen? Du vielleicht, Yvonne? Galater 4, die verse 1-7.
Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegen bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.
Ja, danke. zo. Paulus stelt die ervaring der genade Gottes in Christus in contrast zu dieser ervaring die die Gläubigen unter dem alten Bund machten. Die lebten gewissermaßen noch in der Sklaverei. Sie waren zwar schon Kinder, jawohl, aber die Zeit, die Gott bestimmt hatte, zu der sie die volle Erbschaft seiner Gnade antreten sollen, die Zeit war noch nicht gekommen. Und im Vergleich zum neuen Bund in Christus, ich meine nur im Vergleich, denn die Gläubigen unter dem alten Bund haben auch viel Freude erfahren, lese die Psalmen, im Vergleich war das eine Zeit der Sklaverei. Demgegenüber sind nun die Gläubigen in Christus Erben aller dieser wunderbaren Erfahrungen, die Kinder machen, die frei geboren wurden. Und um genau das zu verwirklichen, hat Gott zwei Dinge gemacht. Seht mal. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns Gottes Erlösung und Vergebung sicherstellt. Und er hat seinen Geist gesandt in unsere Herzen, um eine vertrauensvolle, kindliche Gesinnung zu schaffen, sodass wir uns an seiner Gnade erfreuen und sie wirklich erleben können. Doch es gibt noch einen anderen, einen weitaus persönlicheren Aspekt hinter diesem Gegensatz zwischen Kind und Sklave. Paulus betont hier in Galater 4, dass wir zuvor in Angst gelebt haben. Nun aber leben wir als Kinder Gottes in Freiheit. Bevor wir Christen wurden, hatten wir keine Sicherheit. Wir standen unter Satans Einfluss und unter Todesangst. Und Sie wissen vielleicht, was der Hebräerbrief darüber aussagt, nicht? Weil wir dieser größten aller Ängste ausgeliefert waren, Teufel, Tod, wurden wir auch von allen möglichen kleineren Ängsten geknebelt. Es ist mir schon aufgefallen, dass viele Leute, die große Angst nicht kennen, dass die immer in die kleinen Angsten so gefangen bleiben. Gott jedoch hat uns aus diesem Zustand befreit. Christus hat unsere Schuld getilgt. Und darüber hinaus schickt er seinen Geist in unsere Herzen, der uns die tiefe, geistliche und psychologische Sicherheit des Angenommenseins gibt. Ein Angenommensein, das auf der objektiven Tatsache beruht, dass unsere Sünden vergeben wurden und wir dem Herrn gehören. Es ist so wunderbar. Leute fragen mich dann immer, ja, der Heilige Geist, das ist ja, schwierig. Hè? Da war dieser chinesischer Mann in einem Restaurant. Da habe ich gesprochen mit ihm. Ich hatte ihm das Johannes-Evangelium geschenkt. Und er sagte, ja, Vater, das verstehe ich. Ich bin Vater. Und Sohn, das verstehe ich auch. Ich bin Sohn. Aber die seltsame Vogel, das, ja, was muss ich mir dann vorstellen? Da habe ich immer angefangen. Nummer 1, der Geist ist ein Person. Und in diesem Thema heute Abend ist das so deutlich. Er möchte so ganz persönlich uns sicher machen, versichern, bestätigen im Glauben. Und ja, genau das leert ons auch der wunderbare Heidelberger Katechismus, der ons neben das Westminster auch als Bekenntnis dient. Und damit wird die Kern enden. Die erste Frage, die lautet wie folgt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und höre das Antwort jetzt mal als Kind Gottes. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mehr, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin. Er hat mit seinem teuren Blut für all meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahret mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Der an Jesus glaubt, besitzt den Geist der Kindschaft und der Geist von Söhnen und Töchtern von Gott. Ich denke, es ist es wert, inne zu halten und jetzt mit einem Gebet zu schließen. Lieber Vater, wir danken dir für die erstaunliche Realität der Adoption, dass du uns in deiner Familie aufgenommen hast und uns alle Freiheiten und Privilegien gibst. Hilf uns, dies in der kommenden Woche immer wieder zu bedenken und lass uns bitten in unser kindlichen Liebe zu dir wachsen. So beten wir in Jesu Namen. Amen.